Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
Muslimische Spuren in deutscher Heimat. Das ist der erste Podcast für deutsche Geschichte und Gegenwart mit muslimischer Perspektive. Jede unserer Geschichten über Menschen, Orte und Ereignisse führt zu einem neuen Blick und ermöglicht so eine gemeinsame Erinnerungskultur. Begleitet uns auf unserer Spurensuche. Eure Spurensucher sind heute Taner Yüksel
und Michael Pfaff.
Das Projekt Muslimische Spuren in deutscher Heimat wird gefördert vom Bundesministerium des Innern und für Heimat.
Deutsch und Muslim sein. Wie passt das zusammen? Dafür möchten wir uns heute ein Beispiel aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts ansehen. Wir sprechen über eine Zeit, die von Aufschwung, dann Krieg und einem Neuanfang geprägt ist. Heute wollen wir uns beschäftigen mit einer Phase muslimischen Lebens im Gebiet des heutigen Deutschlands, in der Muslime zum ersten Mal als eigenständige Gruppe sichtbar werden. Wir begeben uns auf die Reise zum muslimischen Bürgertum in den 20er Jahren in Berlin und einem der führenden Intellektuellen dieser Gruppe, Hugo Hamid Markus.
Hamid Markus ist 1880 in Posen geboren. Er stammt aus wohlhabendem Haus einer jüdischen Familie und er wächst in der wilhelminischen Epoche auf. Vielleicht schauen wir uns erstmal an, was diese Epoche so ausmacht. Sie ist ja benannt nach Kaiser Wilhelm II., dem Kaiser des Deutschen Reiches. Das Deutsche Reich ist noch ganz jung, ist erst 1871 zusammengekommen, also aus vielen kleinen Staaten bildet sich zum ersten Mal so etwas wie ein Nationalstaat aus. Was passiert nach dieser deutschen Einigung 1871? Erstmal kommt ein wahnsinniger wirtschaftlicher Aufschwung. Man holt auf in der Industrialisierung, holt England fast ein. England ist ja so das erste industrielle Großreich und da ziehen die Deutschen gleich. Kaiser Wilhelm möchte dann auch gleichziehen, was so die Rolle auf der Weltbühne angeht. Er fängt an, unheimlich aufzurüsten, hat eine wahnsinnig bombastische Architektur. Diese wilhelminische Architektur zeigt auch so seinen Anspruch, gesehen zu werden. Ja, und diese Aufrüstung spielt rein bis in den Alltag. Also vielleicht kennt man so Bilder aus dieser Zeit von kleinen Jungen im Matrosenanzug. Die Flotte ist der Teil des Militärs, die er am meisten liebt und bevorzugt. Es ist auch so eine Redewendung, diese Frage, haben Sie gedient? Also so dieses bei dem Militär einen Offiziersrang zu bekommen, hat auch eine Folge für die bürgerliche Karriere. Also es ist alles sehr militaristisch, sehr patriarchalisch. Der aufkommende Nationalismus führt ja fast schon zu so chauvinistischen Zügen, also ein übersteigertes Nationalbewusstsein. Interessant ist, dass es das Bild von Deutschland außen auch heute noch sehr prägt, diese Zeit. Also zum Beispiel in der Gebärdensprache. Ja, wenn man Deutsch sagen will in Gebärdensprache, dann streckt man den Zeigefinger aus und legt sich die Faust auf die Stirn und deutet so eine Pickelhaube an. Also dieser Soldat mit Pickelhaube ist ein Symbol für Deutsch. Heute noch.
Das ist kurios.
Ja, das ist schon spannend, wie stark das nachwirkt. Ne? Das ist schon so lange vorbei und wir meinen heute kaum noch was mit dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zu tun zu haben. Mhm. Aber heute noch sagen die Österreicher zu den Deutschen Piefke. Ne? Der Piefke war ein Militärmusiker, der den König Grätzer Marsch, also ein sehr anti-habsburgisches Militärlied komponiert hat und der bei einer Parade in Wien eben den Musikern vorausgegangen ist und das hat er so zackig gemacht und so stolz und so steif, dass die Österreicher sagen, ja, guck mal, der Piefke. Ne? So sind sie, die Deutschen, zackig, militaristisch, diszipliniert.
Ja, aber auf der anderen Seite ist auch auffällig, dass Deutschland gleichzeitig eine große Migrationswelle hat. Ne? Also einerseits gibt es so diese, ja, das, was du mit dem Piefke beschreibst, mit dem militärischen Zackigen und da stellt man sich vor, dass es eine sehr geschlossene Gesellschaft gewesen sein muss, aber es ist gar nicht so. Es gibt auch viele Menschen, die aus dem Ausland kommen.
Es ist eine Gesellschaft, die sich erst findet. Also wie gesagt, das ist erst 1871, also es ist ein sehr junges deutsches Reich. Deutscher Bürger ist damals, wer in einem deutschen Reichsteil lebt. Also den Begriff Deutscher, ne, also der Inhaber dieses Passes ist Deutscher, steht hier bei uns im Reisepass. Das gibt es erst seit der Nazizeit. Also erst seit den 30er Jahren. Vorher gab es keine deutsche Staatsbürgerschaft, sondern eine bayerische, eine württembergische, eine preußische. Ne? Also der Inhaber dieses Passes ist Preuße, nicht Deutscher. Für diese Art von Staatsbürgerschaft war es eben unerheblich, welche Sprache man spricht, welcher Religion man angehört und so weiter. Also das war noch sehr offen. Ne? Wir haben große Teile des Deutschen Reiches damals, waren ja beispielsweise im Osten eher polnisch. Also Polen war damals ja aufgeteilt zwischen Deutschland und Russland, also beispielsweise Posen, wo Markus ja geboren ist, war mehrheitlich von Polen besiedelt, also Menschen, die gar kein Deutsch sprachen. Also es gibt Statistiken, dass in dieser Zeit fast 10% der Einwohner des Deutschen Reiches kein Deutsch gesprochen haben. Also es war schon ein bisschen Multikulti. Ne? Und dieses Deutsche musste sich erst finden. Und das Militär hatte vielleicht auch also eine Art integrative Fähigkeit, weil den deutschen Staat hat es eben nicht so sehr interessiert, woher kommt der. Wichtig für den Kaiser war, dass es ein guter Untertan ist. Ja, und wo erzieht man Untertan? Wie erzieht man zum Untertan? Das macht man im preußischen Schulsystem, wo die Kinder dressiert werden. Und das macht man im Militär, wo die Untertanen gedrillt werden. Ne? Also diese Disziplin, guter Untertan sein, für das Reich arbeiten. Das ist etwas, was der Staat macht, um die Bürger praktisch ja zu disziplinieren, auf eine Linie zu bringen. Der Nationalismus selbst, also dieses kulturell Deutsche, bildet sich erst aus. Also es beginnt in der wilhelminischen Zeit durch den Nationalismus, aber es ist noch sehr indifferent. Bei Religion wird noch nicht sehr stark unterschieden. Also es gibt eben deutsche Juden, die als Deutsche zählen, weil sie Muttersprache Deutsch haben, wie den Hamid Markus. Und es gibt im Osten orientalische Juden, die eher als Ausländer zählen, weil sie kein Deutsch sprechen, weil sie Jiddisch sprechen, weil sie fremden Kultur angehören, Locken tragen und so weiter. Die Religion selbst ist noch nicht das Unterscheidungsmerkmal. Das kommt erst eben unter den Nazis oder es beginnt mit dem Antisemitismus in dieser Zeit auch, aber es ist noch nicht vorherrschend. Ne? Es fängt erst an. Also deshalb ist die Gesellschaft auf der einen Seite bemüht, praktisch stromlinienförmige Bürger zu kreieren, gute Untertanen. Auf der anderen Seite ist sie noch, ne, nicht mehr lange, aber noch toleranter, was eine kulturelle Vielfalt angeht. Ne, oder eine ethnische Vielfalt, sagen wir es mal so. Das sieht man oft nicht so direkt in den Statistiken. Also wenn wir uns die Volkszählungen dieser Zeit angucken, haben wir nur Ausländeranteile von 0,5% bei Reichsgründung und ne, 30, 40 Jahre später sind es dann 2% der Deutschen, die keine Staatsbürgerschaft aus einem der deutschen Reichsteile haben. Aber eben große Teile des Deutschen Reichs, hatte ich ja schon gesagt, 10% sprechen nicht mal Deutsch, sind eben, wenn man jetzt das Nationalverständnis kulturell anlegt, sind die halt nicht gebürtige Deutsche, obwohl sie vom Staatsrecht gebürtig Deutsche sind. Ne? Ja, sie gelten eben trotzdem noch zum Beispiel als Polen. Also im Ruhrgebiet haben wir eine riesen Einwanderungswelle. Ne? Da kann man heute noch die Spuren sehen, die sogenannten Ruhrpolen. Ne? Das ist eine Bevölkerungsgruppe, die aus Posen, aus Schlesien, aus Ost- und Westpreußen eingewandert ist ins Ruhrgebiet und dort in der Industrie Arbeit gefunden hat. Und die werden eben in der Ausländerstatistik eben nicht als Ausländer gezählt, sondern als Inländer. Das ist Binnenmigration. Im Ruhrgebiet werden sie als Ausländer gelesen und bezeichnet. Sie werden halt als Polen bezeichnet. Die Arbeiterbewegung reagiert sehr heterogen. Zum einen gibt es eine Bewegung, die sagt, ja, das sind Arbeiter wie wir, Solidarität. Es gibt aber auch welche, die sagen, ja, die drücken unsere Löhne. Ne? Das sind Billiglohnkräfte, das sind Streikbrecher. Die müssen wir bekämpfen. Es ist eben heterogener, als man denkt. Also es gibt dieses Ausländerfeindliche, es gibt das Tolerante. Die Wirtschaft, ne, das ist vielleicht eine Parallele, die wir haben auch bei der Migration der Türken, dann in den 60er, 70er Jahren. Die Wirtschaft wirbt gezielt diese Arbeitskräfte an, weil sie für den wirtschaftlichen Aufschwung diese Arbeitskräfte braucht. Und da ist man dann bereit, auch auf diese zuzugehen und auch eine gewisse Art von Toleranz und Offenheit an den Tag zu legen. Aber es gibt dann natürlich auch wieder die Gegenreaktion. Also wir können vielleicht festhalten zu diesem Klima, was so dieses Multikulti angeht. Die Trennlinien sind indifferent. Der Hamid Markus fühlt sich als Deutscher. Er ist ganz klar Bürger von Preußen. Posen gehört damals zu Preußen. Er hat die Muttersprache Deutsch. Er fühlt sich der deutschen Kultur zugehörig. Er durchläuft die wilhelminische Schulbildung. Das war ja damals eben sehr autoritär in der Schule. Trotzdem gab es auch gerade in seiner Schulzeit eine erste Jugendbewegung, eine erste Protestbewegung. Ne? Der 1890er Jahre bildet sich im Berliner Gymnasium die sogenannte Wandervogelbewegung aus. Also das, was wir vielleicht in den 60er, 70er Jahren als Hippies bezeichnen würden. Jugendliche, die in die Natur gehen, wandern, dieser Enge, dieser Zivilisation entfliehen und da ein freies Leben suchen. Ne? Musizieren, in der Wildnis schlafen, nicht so sehr nach Karriere schielen, sondern nach dem Naturerlebnis. Eine sehr starke Jugendbewegung, die schon in der wilhelminischen Epoche sich andeutet. Da wächst jetzt der Markus auf. Er schließt sein Abitur ab und geht dann 1903 nach Berlin, um Philosophie zu studieren. Das, was ich gerade mit den Wandervögeln schon angedeutet habe, mit diesen Bildungsbürgern, die die Natur suchen, den Abiturienten, ne, die aussteigen wollen, das gibt's auch schon in der Wissenschaft. Er studiert bei Georg Simmel. Georg Simmel ist ein Vertreter der sogenannten Lebensphilosophie, ist einer der Väter der modernen Soziologie. Und das ist auch schon einer, der den Kapitalismus kritisiert, ökonomische Ungleichheit, bürgerliche Werte, christliche Moral, überkommene Hierarchien kritisch gegenübersteht. Er unterstützt auch die Gleichheit der Geschlechter. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist bestimmt ein Linker, ist aber nicht ganz richtig, weil der Simmel gleichzeitig sagt, wir brauchen eine kulturelle und spirituelle Elite. Daraufhin weist er seine Studenten hin. Ne? Dieses elitäre Denken, ne? Kulturelle Elite, ne? Dieses enge, bürgerliche, spießige, wilhelminische, ne? Das müssen wir überwinden. Ne? Wir müssen Größeres bewirken. Und bei dem Mann studierte, er kommt auch in Kontakt mit einem damals sehr populären Dichter. Das war der Stefan George. Stefan George, ein sehr charismatischer Dichter. Interessant vielleicht, dass das Wort Charisma zum ersten Mal in der Soziologie verwendet wird, um seine Gemeinschaft zu beschreiben.
Also von George.
Also von George. Also der sogenannte George-Kreis wird von Max Weber, dem berühmten Soziologen, als charismatische Vereinigung, ne, also eine Vereinigung, die auf dem Führungsmodell des charismatischen Führers beruht, ne, gekennzeichnet. Also auch der Stefan George fordert eine geistig-kulturelle Elite. Ne? Ein Männerbund, der fast schon homoerotische Züge hat. Also ne, da spielen Frauen keine Rolle. Das sind Männer unter sich. Und gut, wie wirkt das Ganze jetzt auf Markus? Markus studiert Philosophie, schreibt seine Doktorarbeit. Er schreibt über den sogenannten Monopluralismus. Also ein Wort, das er erfindet praktisch. Monopluralismus ist eine Zusammensetzung aus Monismus und Pluralismus. Monismus heißt, alles entspringt aus einem Ursprung. Alles ist auf ein Ding, auf eine Substanz zurückzuführen. Und Pluralismus ist die Vielfalt. Die Philosophie von Markus ist noch ganz ohne direkt sich auf Religion zu beziehen. Seine Philosophie ist die Vielfalt in der Einheit. Das ist die philosophische Lösung. Er sieht sehr stark die Rolle der Bildung. Das hat er von seinem Professor gelernt, auch bei George. Bildung ist eines der erstrebenswertesten Dinge. Deshalb fordert er auch eine Reform des Schulwesens. Also er möchte statt diesem wilhelminischen Gymnasium, wo es um Pünktlichkeit und Disziplin geht, fordert er ein philosophisches Gymnasium. Das sind die Dinge, mit denen er sich beschäftigt. Dann kommt der Krieg. Im Krieg betätigt er sich vor allem bei pazifistischen Zeitschriften. Also er ist ganz gegen den Strom seiner Zeit. Rennt er eben nicht mit Begeisterung in den Krieg, sondern im Gegenteil, kämpft um den Pazifismus, dient im Sanitätsdienst, bekommt er auch einen Orden. Er ist schon auf der Seite der Deutschen. Also wenn Krieg, dann auf dieser Seite. Also er ist nicht anti-deutsch, nenne ich es jetzt mal. Aber er ist halt gegen die Gewalt. Ein kleiner Aspekt noch, der manchmal sehr stark in seiner Biografie hervorgehoben wird, ist sein Verhältnis zum anderen Geschlecht. Also ich hatte ja schon erwähnt, der George-Kreis hatte so homoerotische Züge. Also ob der Stefan George mit seinen Jüngern auch sexuelle Kontakte hatte, ist zumindest naheliegend. Also das ist so ein Klima, in dem er sich da befindet. Und er schreibt dann auch Artikel in Zeitschriften, die sich für die Gleichberechtigung von Homosexuellen einsetzen. Er selber bekennt sich nie offiziell zur Homosexualität, aber er schreibt Texte über Knabenliebe und für ihn ist das schöne Geschlecht eindeutig das männliche. Aber das mag ein Grund sein, weswegen er heute oft totgeschwiegen wird, weil er so, so vielschichtig ist. Also eine modernere Biografie von ihm heißt Deutscher, Jude, Moslem und Schwul. Also für die Juden ist er schwierig, weil er zum Islam übergetreten ist. Ne? Für Muslime ist die Nähe zur Homosexualität vielleicht schwierig. für die Deutschen? Ist das vielleicht mit dem Jüdischen oder mit dem Islamischen? Also dieses Multikulti macht es für manche Gruppen vielleicht schwer, ihn zum Vorbild anzusehen. Ich finde das für uns eigentlich jetzt nicht relevant, was der Markus im Privaten gemacht hat, ne? Sondern ich finde es erstmal spannend zu gucken, wofür steht er? Was hat er geschrieben? Was hat er gedacht? Und vor allem, in welche Gemeinschaft ist er jetzt hineingeraten? Also nach dieser ganzen Vorgeschichte, die ich jetzt gebracht habe, also womit hat er sich beschäftigt? Da gibt es ein enges, spießiges Wilhelminisches Reich, dann gibt es den Weltkrieg. Danach ist das zerstört. Ne? Das Selbstbewusstsein, das übersteigerte Selbstbewusstsein der Deutschen ist ganz schön angekratzt. Und jetzt begibt man sich auf die Suche nach neuen Ideen, nach neuem Sinn. Da bricht was auf in den 20er Jahren, was ja also so frei und offen bisher noch nicht da gewesen ist. Ja, fast schon eine Blütezeit für alternative Ideen. Die Vorläufer hatten wir ja schon in der Wandervogelbewegung, dieser Jugendbewegung, in der Philosophie von Simmel und so weiter. Aber jetzt in den 20er Jahren wird das ja zum gesellschaftlichen Phänomen. Es gibt dann einen ganz spannenden Text von Hermann Hesse, der das beschreibt, wo er sagt, die Nachfrage nach neuen Formulierungen, neuer Sinngebung, neuen Symbolen und neuen Begründungen ist unendlich groß. Namentlich macht sich aber das Bedürfnis nach neuen Formen der Religiosität und Gemeinschaft heftig geltend. Also Herr Hesse beschreibt in dem Artikel, dass es hunderte Bekenntnisse gibt. Er spricht von verschiedensten christlichen Bewegungen, den Neo-Zoroastrern, dem Neo-Sufismus, also islamischer Mystik, die sich damals schon in Berlin auch als Gruppe ja, sichtbar wird, oder die Anthroposophie Rudolf Steiners. Ja, vor kurzem war ein Film im Kino, wer den gesehen hat, über Monte Verita, das war auch in der Schweiz, so eine Bewegung, die neuen Sinn gesucht hat, wo man durch die Tessiner Berge gegangen ist. Es gibt ein berühmtes Bild von Hesse, wo er nackt vor dem Tessiner Panorama Yoga macht. Also man begibt sich auf die Suche auch nach östlicher Philosophie, sucht die Weisheit, egal wo, und ist da sehr offen. Natürlich, der Hesse hat es ja schon gesagt, Neo-Sufismus, also auch Muslim sein oder auch der Islam, ist eine der möglichen Formen bei der Sinnsuche. Es gibt in Berlin damals auch schon eine größere muslimische Szene. Vor allem Intellektuelle strömen nach Berlin. Also da wirkt der Erste Weltkrieg vielleicht nach. Also es wird Mode auch bei wohlhabenden Familien im Orient, die Söhne eben nicht zum Kolonialherren nach London oder Paris zu schicken, sondern zu den Deutschen, die ja im Ersten Weltkrieg vermeintlich Freunde der Muslime waren. Ja, also deshalb ist es eine Mode, nach Berlin zu gehen und dort zu studieren. Und wir haben in den 20er Jahren um die 2.500 bis 3.000 Muslime schon in Berlin. Und auf diese Szene trifft jetzt Markus, der Tutoriate anbietet. Also er ist ja promovierter Philosoph und bietet jetzt Studenten aus dem Orient Tutorien an und unterstützt sie in ihrem Studium gegen Geld, Nachhilfe. Und da trifft er eben auf Muslime aus Pakistan, die der sogenannten Ahmadiyya-Bewegung angehören.
Also Pakistan gibt es da noch nicht, aber aus Indien. Sozusagen aus Indien, damals, genau, muslimischen Teil, also Pakistan, ja.
Mhm. Genau. Also die Ahmadis sind eine Missionsbewegung. Ich will gar nicht zu viel auf die theologische Ausrichtung der Ahmadis eingehen, aber sie sind eben sehr aktiv in der Mission. Sie schicken einen Missionar, einen gewissen Sadruddin, nach Berlin mit dem Auftrag, den Islam jetzt nach Deutschland zu bringen. Ja, also man verspricht sich da sehr viel von den Deutschen, weil man sagt, die Deutschen sind eben nicht so sehr wie die Engländer und die Franzosen in diesem kolonialen Denken behaftet. Die sind offen für uns. Man merkt in den 20er Jahren, da tummelt sich viel auf dem Jahrmarkt der Weltanschauungen, und da müssen wir dabei sein, da wollen wir dabei sein. Und Sadruddin will also auch möglichst schnell eine Moschee bauen. Er kann auch Spendengelder akquirieren und beginnt eben diesen Moscheebau vorzubereiten. Und da lernt er genau den Hamid Markus kennen. Der Hamid Markus wird zunächst gar nicht Muslim, aber ist sehr offen dieser Gemeinschaft gegenüber. Er hängt ja diesen Monopluralismus an, ne, und ist sehr offen für den Islam, und er unterstützt die Ahmadis beim Bau dieser Moschee. Also ist mit Syndikus des Moscheevereins und unterstützt eben diesen Moscheebau und wirkt aktiv mit. Und die Moschee wird dann auch tatsächlich am, gucken wir mal das Datum, 26.04.1925 eröffnet. Und das ist die älteste heute noch bestehende Moschee in Deutschland. Also unabhängig jetzt zu welcher muslimischen Gruppierung diese Moschee gehört, ist es, denke ich, immer noch ein wichtiges Bauwerk, wichtiges Zeugnis der Etablierung des Islams in Deutschland, und dass da wirklich etwas sichtbar wird, dass muslimisches Gemeindeleben sichtbar wird.
Also du meinst die Wilmersdorfer Moschee, die es heute in Berlin immer noch gibt. Vielleicht so als Ergänzung, es handelt sich hier um eine ganz bestimmte Gruppe der Ahmadis. Die haben sich ja gespalten sehr früh schon Und das sind die sogenannten Lahore-Ahmadis, ne? Also nicht die, ich sag mal, die Mehrheit der Ahmadis, die es heute ja noch in Deutschland in großer Zahl gibt, sondern eher eine kleinere Gruppe innerhalb dieser Ahmadi-Gruppe, die dort in Berlin wirkt und die Markus da kennenlernt und mit denen er zusammenarbeitet.
Aber das Erfolgsgeheimnis von den Ahmadis ist von Anfang an, dass sie eben allen Religionen gegenüber offen sind und dass es ihnen gelingt, halt sehr schnell auch deutsche neue Muslime in die Führung ihrer Mission einzubauen. Markus gehört eben dann auch dazu, weil nach dem Moscheebau tritt er dann auch offiziell zum Islam über und übernimmt 1927 die Leitung der muslimischen Revue. Also die muslimische Revue ist die Zeitschrift der Ahmadis. Und es gelingt eben Markus als Doktor der Philosophie mit einem hohen, auch intellektuellen, wissenschaftlichen Anspruch, da auch eine Riege von intellektuellen Autoren um sich zu sammeln und da Artikel auf Deutsch zu veröffentlichen und in die Gesellschaft hineinzuwirken. Er veranstaltet regelmäßig sogenannte islamische Abende, ne, bei denen er selbst oder eben andere aus dem Kreis seiner Autoren referieren über den Islam. Das zieht auch viele prominente Intellektuelle an. Der schon erwähnte Hermann Hesse oder Thomas Mann haben bei ihm Vorträge gehört. War jetzt nicht so ein kleiner Kreis, der so im eigenen Saft geköchelt hat, sondern das hat gesellschaftlich in Berlin ausgestrahlt und hat Menschen interessiert, was diese Muslime da so denken. Es gelingt ihm dann eine gute, ja, heute würden wir sagen, eine gute PR zu machen. Ja, also es wird in der Berliner Presse über ihn und seine islamischen Abende berichtet, was da gesagt wurde. Ja, und damit erreichte eben ja fast ein Millionenpublikum. Ja, ein Festtagsgebet wird sogar live im damals neu gegründeten Radio übertragen. Man zeigt sich nach außen selbstbewusst und beginnt über den Islam zu sprechen. Und da finde ich jetzt eben spannend, was sagt der Markus so über den Islam?
Aber das, vielleicht können wir da noch mal kurz innehalten, weil das ist dann aus heutiger Perspektive ein echtes Kuriosum. Das nur wenige Jahre zuvor gegründete Radio überträgt ein muslimisches Festtagsgebet im deutschen Radio und das 1931 live. Und ja. Finde ich wirklich, ist ein Umstand, den man sich auf der Zunge zergehen lassen muss ein bisschen. Das bedeutet, es gibt wirklich ein großes Interesse und auch eine Atmosphäre von ja intellektuellem Austausch. Da halt auch diese Gruppe zum großen Teil eben aus, ich sag mal, Bildungsbürgertum und Intellektuellen besteht.
Also es ist nicht die Atmosphäre der Fremdheit, sondern es ist eher eine Atmosphäre, wo man Gemeinsamkeiten sucht und findet.
Ja, beziehungsweise Austausch hat miteinander.
Na, und er selbst schreibt dann auch zu seinem Übertritt zum Islam: Der Islam hat mich von nichts entzogen. Er hat mir erlaubt, die Weltsicht, die ich selbst entwickelt habe, zu bewahren. Er hat mir aber etwas Zusätzliches geschenkt. Manche der atemberaubendsten menschlichen Gedanken, die ich mir vorstellen konnte. Ja, also er ist eben nicht zu etwas Fremdem gekommen. Er hat nichts Fremdes angenommen. Der Islam hat ihn von nichts entzogen. Es passt genau in seine Philosophie, in seine Denkweise, in seine Doktorarbeit hinein. Was er da im Islam findet, findet er Bestätigung. Er sagt, der Islam ist die modernste, toleranteste und rationalste Form von Religion. Ja, also er geht sogar so weit in seinem ersten Artikel, den er in der muslimischen Revue schreibt, den Islam als Reformation des Christentums 1000 Jahre vor dem europäischen Protestantismus zu bezeichnen. Mhm. Also er sagt, der Islam ist die Reform des Christentums, ne, die Modernisierung. Er sagt zum Verhältnis zu den anderen Religionen, also zu seinem Judentum, seiner jüdischen Herkunft und dem Christentum, die Zeit religiöser Gegensätze sollte vorbei sein. Ja, also wenn man das jetzt versucht, also die... Da steckt viel Philosophie dahinter. Ich versuche es mal runterzubrechen, einfach auf ein ganz profanes, einfaches Beispiel. Na, also wenn Religion, wenn man das vergleicht mit dem Fußball, dann gibt es vielleicht manche Leute, die Religion so verstehen, ich bin in einem Verein wie Bayern München oder ich bin im anderen Verein, VfB Stuttgart. Und die Vereine können zwar miteinander reden und miteinander spielen, aber man ist nicht für beide Vereine. Na, man muss sich entscheiden für eins davon. Der Hamid Markus sagt, nein, es geht nicht darum, in welchem Verein du bist. Es geht um den Fußball. Es geht um die Religion an und für sich. Mhm. Ja, und die Vollendung aller Religionen ist für Markus der Islam. Mhm. Ja, also er findet alles Gute, was er im Judentum findet, was er im Christentum findet, was er in der abendländischen Philosophie findet. Alles Gute findet er auch im Islam als vernunftsgeprägte Religion. Und er schreibt über den Islam praktisch, dass der Islam der Höhepunkt intellektuellen Fortschritts ist. Mhm. Ja, also der Islam fordert nichts, schreibt er, was nicht mit dem menschlichen Verstand nachvollzogen werden kann. Alles wird begründet. Beten dient dazu, einen Tagesrhythmus zu haben. Das Fasten schult die Selbstdisziplin und so weiter. Es ist alles, was es im Islam gibt, hat eine vernünftige Begründung.
Also du hast ja auch schon zitiert, dass Markus gesagt hat, der Islam hat mich von nichts entzogen. Und nachdem er Muslim wird, ist er noch viele Jahre in der jüdischen Gemeinde. Ne? Er ist noch danach 11 Jahre lang Mitglied in der jüdischen Gemeinde und tritt auch nicht aus. Und es ist eigentlich möglicherweise, wir wissen es ja nicht genau, erst der Druck der Nationalsozialisten und der zunehmende Antisemitismus, der ihn aus, ja, möglicherweise Schutzgründen dazu bewegt, aus der Gemeinde offiziell auszutreten. Und das finde ich schon ein bemerkenswertes Detail. Also, dass für ihn das kein Widerspruch ist, Mitglied zu sein in mehreren Gemeinden unterschiedlicher Religionen. Das unterstreicht auch nochmal seine Weltauffassung oder seine Auffassung von Religion und Glaube.
Also es ist eben Einheit in der Vielfalt. Er bekennt sich eindeutig zum Islam, also man sollte es jetzt auch nicht relativieren. Nee. Es drückt sich beispielsweise in der muslimischen Revue aus, in dem seine ersten Artikel erscheinen unter Hugo Markus, also seinen Geburtsnamen, und nach der Konversion dann unter Hamid Markus. Er zeigt schon nach außen, dass er Muslim ist. Er tritt auf als Muslim bei den islamischen Abenden und vertritt den Islam. Gleichzeitig fühlt er sich nicht dazu, ja, gezwungen, sich vom Judentum zu distanzieren. Ne? Also er muss nicht austreten, um Muslim zu sein. Ne? Er kann in dieser Gemeinschaft auch weiter sein. Und der Zwang, der zunehmende Antisemitismus, zwingt ihn quasi dazu, diesen Schritt zu gehen.
Offiziell zumindest.
Zumindest offiziell, um da eben, ja, als Deutscher, der er sich ja fühlt, nicht in einen anderen Zusammenhang gebracht zu werden. Ne? Aber kommen wir nochmal zum Islamverständnis von ihm. Also der Islam hat für Markus nur sehr wenig mit dem Orient zu tun. Also er beschäftigt sich praktisch überhaupt nicht mit der Entwicklung der muslimischen Theologie, noch mit aktuellen politischen Auseinandersetzungen. Er geht zurück auf die Anfangszeit des Propheten, Mohammeds Zeit und den Koran. Sein Islamverständnis, wenn man sich die Artikel anguckt, da beschäftigt er sich mit Spinoza, mit Kant, mit Lessing, mit Nietzsche. Und vor allem mit Goethe, den er nicht nur als größten Deutschen, sondern auch als größten Muslim bezeichnet. Also für Markus steht fest, Goethe war Muslim. Er versucht das mit zahlreichen Beispielen zu belegen und er meint auch, dass dieser Goethe Vorbild für alle deutschen Muslime sein sollte. Für ihn ist praktisch der Islam auch ein Ergebnis aus der deutschen Philosophie. Das finde ich schon spannend. Also er schreibt 1926 in einem Artikel über Nietzsche und der Islam, schreibt er den denkwürdigen Satz: Der Islam ist Teil der deutschen Kulturgeschichte. Also er geht davon aus, der Islam hat auch die deutsche Philosophie befruchtet. Menschen eben wie Spinoza, wie Nietzsche, wie Goethe haben sich mit dem Islam beschäftigt, haben das übersetzt in ihre Philosophie, weiterentwickelt. Und das alles passt zur deutschen Kulturgeschichte und passt für ihn auch zum Verständnis seines Islam. Also er ist ein Vertreter eines deutschen Islam im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, er macht hier aber auch etwas, was wir bei Goethe schon gesehen haben. Er entorientalisiert den Islam. Also er nimmt die Tradition heraus und beschäftigt sich sozusagen mit einer Kernbotschaft, die er auch bei Goethe und auch bei den deutschen Philosophen vertreten sieht. Das finde ich sehr bemerkenswert. Es ist aber etwas, was wir bei ganz vielen beobachten, die sich mit Islam beschäftigen. Es ist eine Beschäftigung, ja, ohne das Drumherum, sage ich mal. Ne? Was ist die Kernbotschaft? Das ist das, was sie interessiert. Und in dem Sinne kann Markus durchaus auch in seiner Ursprungsreligion bleiben. Und es bleibt auch für ihn kein Widerspruch. Letztendlich.
Ja, es ist eine Ergänzung und er ist natürlich nicht der einzige Vertreter dieser Gruppe. Es gibt auch weitere Deutsche und es gibt Mitglieder in der Gemeinschaft mit, heute würde man sagen, Migrationshintergrund, also Intellektuelle aus dem Orient, die sehr gut Deutsch können und eben auch in der Lage sind, in der muslimischen Revue zu veröffentlichen. Namen, die da auftauchen, Omar Rolf von Ehrenfels, ein Baron, der später in Österreich die Ahmadi-Gemeinde mit aufbaut, Omar Schubert und viele andere. Was denen gemeinsam ist, ist, dass sie nicht nur sagen, die Religion ist mit unseren deutschen bürgerlichen Idealen vereinbar, sondern sie gehen darüber hinaus und sagen, die deutschen bürgerlichen Ideale sind bereits im Islam verankert und angelegt. Es gibt den deutschen Historiker David Motadell, der in einem Artikel über diese bürgerliche Szene dieser Zeit schreibt, beziehungsweise auflistet, was in der muslimischen Revue so behandelt wird. Wenn man sich die Artikel mal so in Übersicht anguckt, die Themen sind die hohe Bedeutung von Bildung, ein positives Verhältnis zur Wissenschaft, die Notwendigkeit von Selbstreflexion, die Verpflichtung zu Fleiß und Arbeit, aber auch die Einhaltung von Regeln zu Reinlichkeit, Sittlichkeit, Bescheidenheit, Mäßigung und Sparsamkeit. Also ein ganz bürgerliches Ideal, das deutsche bürgerliche Ideal, Bildungsbürgerideal, ne? Bildung, wissenschaftsfreundlich und eben nicht nur auf Deutsch beschränkt, sondern es gibt da auch ein Milieu in den muslimischen Ländern, das bereits dieser Bürgerlichkeit entspricht. Hm. Es ist vielleicht damals, vor 100 Jahren, noch nicht ein Phänomen der breiten Bevölkerungsschichten im Orient. Aber die, die europäisch gebildet sind, die sind da genau auf derselben Wellenlänge wie Markus und seine deutschen Freunde. Und ich meine, dass heute, 100 Jahre später, sehr große Teile der muslimischen Bevölkerung weltweit zu dieser bürgerlichen muslimischen Gemeinschaft passen und zu dieser Auffassung von Religion, fern von Fanatismus.
Also diese Bürgerlichkeit macht Islam gewissermaßen kompatibel, auch zwischen den unterschiedlichen Ländern und Traditionen, wenn man so will. Ja, also es gibt so ein Wertesystem, das du gerade aufgezählt hast, was grenzübergreifend gilt und anhand dessen Annäherung möglich ist, ein Austausch möglich ist, eine gemeinsame Intellektualität, gemeinsame Zielsetzungen möglich sind. Und das macht möglicherweise die Besonderheit dieser Gruppe um Hamid Markus und diese Moschee aus in Berlin. Kann man so sagen, ne?
Ja, die quasi Vereinigung von Aufklärung und Islam ist eben kein spezifisch deutsches Phänomen, sondern ist ein globales Phänomen. Ne? Entspricht einem gewissen Grad von europäisch geprägter Bildung, ist entorientalisiert oder entkulturalisiert vielleicht. Hm. Also abgehoben von den kulturellen Wurzeln, auf eine höhere Ebene gehoben, auf so eine Metaebene von Ethik und Moral. Und deshalb schon ein sehr modernes Phänomen, ne? Weil es halt eine Religion ist, die eben diesen Kontext des Orients nicht mehr braucht. Und deshalb in anderen Kontexten, wie eben dem deutschen Kontext, auch funktionieren. Und da kann man auch heute noch, denke ich, drüber nachdenken zumindest, ne? In welcher Form wir einen modernen Islam in Deutschland leben können. Ich gehe nochmal zurück zu Markus und seinem Leben, was dann passiert. Also wir hatten ja schon erwähnt, er ist aus der jüdischen Gemeinde ausgetreten, als die Nazis aufkommen. Er muss aber trotzdem von seinem Amt als Vorsitzender der deutsch-muslimischen Gesellschaft zurücktreten, ne, das er schon 5 Jahre lang innehatte. Er muss die Redaktion der muslimischen Revue abgeben. Er muss aus dem Vorstand raus, der Moschee. Die Moschee versucht, Kandidaten im Vorstand zu finden, die besser sich mit den Nazis arrangieren können, ne, um es diplomatisch zu sagen. Also man passt sich an, man versucht, Gutes zu tun, indem man beispielsweise versucht, Juden Zertifikate auszustellen, dass sie jetzt Muslime sind, um sie so vor den Nazis zu retten. Also es gibt auch einen Teil der Muslime, die sich da solidarisieren und sagen, wir müssen den Juden jetzt helfen. Bietet an, kommt in die Moschee, konvertiert, dann seid ihr vor den Nazis sicher. Das ist so die eine Gruppe. Die andere Gruppe arrangiert, versucht sie halt mit dem Staat zu arrangieren, um so die Gemeinschaft vermeintlich zu schützen. Ne? Also da gibt es so ein ambivalentes Verhältnis dieser Gemeinschaft jetzt zu den Nazis. Das nützt nur den meisten Muslimen oder meisten Juden, egal ob sie noch Mitglied der Gemeinde sind oder nicht mehr, nützt das nicht viel, denn wir haben ja am 9.11.38 die sogenannte Reichspogromnacht. Da wird nun alles, was irgendwie jüdisch ist, nicht nur gebrandschatzt, vernichtet, sondern es kommen auch sehr viele Juden ins KZ. Hamid Markus kommt mit rund 6.000 jüdischen Männern aus dem Raum Berlin in das KZ Sachsenhausen. Er wird dort nicht als Jude 175, also 175 war der homosexuellen Paragraph, ne? Und diejenigen, die gekennzeichnet wurden als Jude 165, also als homosexuelle Juden, sind fast alle schon in der Frühzeit sehr schlecht behandelt worden, im KZ umgekommen. Er war nur in Anführungsstriche Jude, ne? Jüdischer Herkunft. Und wird dann nach einem guten halben Jahr, also im Frühjahr 39, wieder entlassen aus dem KZ. Allerdings mit der Auflage, doch bis so schnell wie möglich auszureisen. Ja. Also am Anfang war die Priorität der Nazis nicht die Vernichtung der Juden, sondern die Vertreibung der Juden. Das ändert sich dann mit dem Beginn des Krieges, wo man dann übergeht zur Vernichtung von der Vertreibung. Er ist in der ersten Phase noch der Vertreibung kurz dabei, kurz bevor der Krieg anfängt. Er geht aber nicht. Warum geht er nicht? Ne? Denn er ist gerade an einem sehr großen Projekt beteiligt, nämlich der ersten Koranübersetzung eines Muslims ins Deutsche. Also es gab schon viele Koranübersetzungen von Orientalisten, aber Sadruddin, ne, der Missionar der Ahmadis, hat den Koran übersetzt, ne, auf Englisch, und jetzt musste man das von Englisch und Arabisch mit einem Autorenteam ins Deutsche bringen. Ne, da waren Orientalisten beteiligt. Abrahamid Markus war sowas wie der Cheflektor dieser Gruppe, durfte allerdings nicht offiziell in Erscheinung treten, aufgrund der Unterdrückung der Nazis, wollte aber nicht vor Abschluss des Projektes fliehen. Ne? Und er bleibt noch über ein halbes Jahr praktisch täglich von der Wiederverhaftung bedroht in Berlin, um diese deutsche Koranübersetzung zu Ende zu bringen. Wenn man heute diese Koranübersetzung liest, finde ich auch, dass man den Hamid Markus etwas sprachlich durchscheinen lässt. Ne? Weil seine Verehrung für die Sprache Goethes überträgt er auch auf sein Verständnis der deutschen Sprache und der Sprache des Koran. Und während Goethe Koranübersetzungen genommen hat, um sich inspirieren zu lassen für Dinge wie jetzt die Gretchenfrage im Faust oder den Dialog von Gott und dem Teufel im Faust, wo er sehr viele Anklänge an Koranpassagen hat. Jetzt haben wir im Ahmadi-Koran eine Art von deutscher Sprache, die halt auch sehr klassisch klingt, sagen wir es mal so. Ne? Also das ist so eine Wechselwirkung, die da ist. Es gelingt ihm eben, das im Beginn des Krieges noch fertigzustellen, bevor er dann flieht. Die Ahmadis helfen ihm bei der Flucht. Also sie stellen ihm ein Leumannszeugnis aus, ne? Eine Bestätigung, dass er kein Jude, sondern Muslim ist. Dann besorgen sie ihm ein Visum für Britisch-Indien. Ne? Und mit diesem Visum darf er nun ausreisen. Er begibt sich aber nicht auf Schiffspassage. Also geplant ist ursprünglich, dass er mit dem Schiff nach Indien geht, mit diesem Visum. Das macht er nicht, zu seinem großen Glück, denn dieses Schiff wird in Holland aufgebracht, also gestoppt. Das fährt von Deutschland los, wird aufgefordert umzudrehen, und die auf diesem Schiff waren, die Flüchtlinge, landen zum großen Teil in KZs und überleben den Krieg nicht. Also das ist genau die Phase, wo jetzt die Vernichtung anfängt. Und genau in der Phase flieht er jetzt, und er flieht nicht mit dem Schiff, sondern er flieht in die Schweiz. Dort lässt er sich nieder in der Nähe von Basel, obwohl die Ahmadis ihn drängen: Komm doch nach Indien und hilf uns weiter beim Aufbau der Ahmadi-Organisation und bei der Mission weltweit. Bleibt er in der Schweiz. Jetzt muss man sich vielleicht nochmal vergegenwärtigen, 1880 geboren, nach dem Weltkrieg ist er schon an die 70. Auch da ist, denke ich, ein Anhaltspunkt, wie deutsch er sich fühlt. Er möchte nicht aus diesem deutschen Sprachraum raus. Er möchte nicht im Orient leben, in Indien. Ja? Er möchte zumindest in der deutschsprachigen Schweiz bleiben. Er möchte nicht mehr zurück nach Deutschland. Er kämpft jahrelang um eine Anerkennung als Verfolgter des Naziregimes und um eine deutsche Rente. Er kämpft auch jahrelang um ein Bleiberecht in der Schweiz. Also es dauert bis 1964, also 14 Jahre, praktisch braucht er, von 39 ist er geflohen, also 39 bis 64, das sind
25 Jahre.
Braucht er, bis er in der Schweiz einen offiziellen Ausländerpass bekommt. Ist so lange in so einem Schwebezustand als geduldeter Ausländer, kann eigentlich keinen Beruf ergreifen. Als Rentner verbringt er viel Zeit an der Universität, hält dort Vorträge, studiert weiter, veröffentlicht ein bisschen etwas. Aber er beteiligt sich nicht mehr am Aufbau einer Gemeinde in der Schweiz. Ist eigentlich ja eher, ja, er muss ja alleine gewesen sein. Und 1964 endlich schafft er es, eben diese Anerkennung zu bekommen, bekommt diesen Schweizer Ausländerpass. Ironischerweise steht da drin Hugo Israel Markus. Also das ist der Name, den die Nazis ihm gegeben haben. Ne? Jeder Jude musste ja in seinem Pass den zweiten Vornamen Israel reinnehmen, um am Pass schon zu erkennen, welche Religion er angehört. Das steht nun auch in seiner Schweizer Aufenthaltsbewilligung. Und zwei Jahre später stirbt er dann 1966 in Basel.
Ja, also ich glaube, das ist doch eine Figur, die sehr viel Tragik in sich trägt. Also dieser grausame Antisemitismus, den er über sich ergehen lassen muss, dieses rausgedrängt werden aus einem Leben, das Seins war. Er war ja durch und durch Deutscher. Er vertrat eine deutsche Philosophie, hat in ihr gelebt, hat seine Glaubenssätze auch aus ihr geschöpft, kann man sagen. Und dass dann so ein Mensch, der überzeugt in einem Land lebt, von mit so einer Brutalität aus dem Leben gerissen wird, das finde ich schon sehr furchtbar und tragisch. Aber man sieht, dass er bis zum Schluss eigentlich, wie du auch gesagt hast, im deutschsprachigen Raum bleiben will und auch bleibt. Also Übersee, das ist es einfach für ihn nicht. Orient schon gar nicht. Ein muslimisches Land ist es auch nicht. Und das zeigt auch nochmal sehr deutlich, dass sein Muslimsein sehr fest verwurzelt ist in der deutschen Sprache und in Deutschland. Von daher finde ich es sehr wichtig und spannend, über Hugo Hamid Markus zu sprechen, an diese Menschen nochmal zu erinnern, der ja Zeit seines Lebens um etwas gerungen hat. Also der hat ja versucht, eine Kernweisheit, eine Kernbotschaft für sich zu erringen. Man sieht auch, dass er, bevor er konvertiert, in vielen unterschiedlichen Gruppen drin ist. Du hast Simmel aufgezählt und George und so weiter. Und ich glaube auch, dass er eine wichtige Figur für uns ist, um diese Zeit auch ein bisschen besser zu verstehen. Der Erste Weltkrieg, der dann diese Enge des Wilhelminischen Reiches aufgebrochen hat und dann diese Aufbruchstimmung in der Gesellschaft, dafür ist er nur ein Beispiel. Und es gab ja tausende solcher Beispiele. Und diese Richtung, die er eingeschlagen hat, hatte dann auch dezidiert eben mit Muslimsein oder mit Islam zu tun. Aber genauso jäh, wie diese, ich nenne es mal, neue Freiheit begonnen hat, genauso jäh hört sie dann auch auf. Beginnt 1933, als dann die Machtergreifung ist. Und ja, ich denke, für uns, für muslimische Spuren in deutscher Heimat, ist es jetzt nochmal wichtig gewesen, diese Zeit uns genauer anzugucken und eine wichtige Person, die diese Zeit repräsentiert.
Ja, ich glaube, an seinem Leben kann man viel lernen, weil eben er vielem begegnet, was damals Zeitströmung war, was wichtig war für weitere Entwicklungen. Na, dieser George-Kreis hat zum einen dazu geführt, dass der Tyrann ermordet werden sollte. Also ein bekanntes Mitglied des George-Kreises war auch Graf von Stauffenberg, der das Attentat auf Hitler gemacht hat. Na, der soll vorher eben ein Gedicht von George gelesen haben, wo es um den Tyrannen geht, den man stürzen muss. Auf der anderen Seite bezeichnen viele Wissenschaftler den George-Kreis als Vorläufer der Nazis. Mhm. Ja, dieses elitäre Denken, ne, diese sehr männlich geprägte Elite, die Deutschland errettet und so eine Naturmystik auch hat, ne, dieses Mystische, was hinter den Nazis ist. Also er hat sich eben nicht diesen Kreisen angeschlossen, hat dies nicht weiterverfolgt, dieses Nationalistische, sondern er als Kosmopolit und als weltoffener Philosoph hat sich da geöffnet dem Islam, hat in Deutschland ausgeharrt, hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um den Koran übersetzen zu können. Zum einen, also hat er sich sehr stark für den Islam eingesetzt. Zum anderen sind eben die letzten 27 Jahre in der Schweiz, taucht er fast nicht mehr auf, verschwindet er so ein bisschen, ne? Also außer jetzt in kleinen, engen Kreisen rund um die Uni Basel oder in literarischen Kreisen in Zürich, in Zeitschriften, wo er Artikel schreibt. Er veröffentlicht dann aber fast nichts mehr über den Islam. Von daher geht die Geschichte nicht sehr schön aus. Aber diese 20er Jahre, diese Aufbruchszeit ist schon fantastisch und es ist halt schrecklich, was eben diese Nazi-Zeit auch an intellektuellen Opfern gebracht hat. Also es war ein schreckliches Blutzoll, es war aber auch ein, ja, heute sagt man so neudeutsch, Brain Drain, ne? Ein Verlust von Kultur, ein Verlust von Philosophie, von Gedanken. Ne? Aber wenn man sieht, was man alles aus Deutschland vertrieben hat, ne? An Wissenschaftlern, an Intellektuellen, an Filmregisseuren, an Musikern oder eben Denkern wie Hamid Markus. Ja, und ich zitiere nochmal den zentralen Satz, finde ich, den wir heute von Markus gehört haben. Der Islam ist Teil der deutschen Kulturgeschichte.
Es war spannend, sich Hugo Hamid Markus nochmal anzusehen und ich hoffe, dass auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier noch einmal einige interessante Einblicke in muslimische Spuren in deutscher Heimat bekommen haben. Ja, ich sage danke, Michael, und wie immer, bis bald.
Ich freue mich auf den nächsten Podcast und sage auch bis bald.
Der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.